1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute bei mir zu Gast in der Sendung ist der Diplom-Politikwissenschaftler Michael Schäfer. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Philipp.
Und hier am Mikrofon der 1%-Leiter Philipp Stein. Ja, Michael, wir haben uns heute mal in dieser Kombination, in dieser Zusammensetzung wieder zusammengefunden, um über ein ziemlich spezielles, aber auch ziemlich spannendes und wichtiges Thema zu sprechen. Wir befinden uns kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar und jetzt beginnt oder hat schon begonnen die heiße Wahlkampfzeit. Und da gilt es natürlich, über verschiedene wichtige Dinge zu sprechen. Wir wollen heute sprechen über das Thema Aktion Silberlocke unter anderem, also die Wahlkampfstrategie der Linkspartei zur kommenden Bundestagswahl. Das ist nämlich furchtbar interessant, was da versucht wird. Und wir wollen in Zusammenhang mit der Campact oder Campact-Finanzierung des Ostwahlkampfs einen Blick darauf werfen, was daraus geworden ist und wie es möglicherweise auch in diesem Bundestagswahlkampf eine Beeinflussung von außen, aus dem Ausland, von verschiedenen Vereinen, Institutionen und NGOs gibt, wie also versucht werden soll, auch mit Geld und Strukturen Einfluss zu nehmen auf die Wahlentscheidungen, ja, in nicht mal mehr 14 Tagen. Dafür haben wir uns also heute zusammengefunden. Und Michael, da du das Thema bei uns bearbeitet hast, da du das auch aufgebracht hast als Podcast-Thema, würde ich dich gerne bitten, nach meinem kleinen einführenden Monolog gleich mal loszulegen mit unserem ersten Thema.
Ja, die Linke und ihr Kampf um den Wiedereinzug in den Bundestag. Lange sah es ja auch wegen des Drucks des BSWs gar nicht so gut aus, dass die Linke wieder in den Bundestag einziehen kann. Als sie ihre Kampagne gestartet haben, standen sie ungefähr bei 3%. Ganz neue Umfragen sehen sie wieder sicher im Bundestag mit bis zu 6%. Aber eine Zeit lang mussten sie natürlich sich eine Strategie überlegen, um auch nicht politisch komplett abgeschrieben zu sein und den Leuten eine Option zu geben, warum die Stimme nicht verschenkt ist. Und da kam die Idee der Aktion Silberlocke, also eigentlich auch keine schlechte Idee, dass man ein paar alte Garanten, bekannte Gesichter, nach vorne stellt und sagt, wir holen uns 3 Direktwahlkreise und darüber ziehen wir wieder in den Bundestag ein. Und dann zählt auch jede weitere Stimme, für die Linke abgegeben wurde. Und da wurden die 3 älteren Herren, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow, rausgekramt und haben dann sehr medienwirksam, sehr professionell die Aktion Silberlocke gestartet und gesagt, wir holen diese Kreise und keine Stimme für die Linke ist verschenkt, um einfach mal ein bisschen Stimmung in diese Kampagne zu bringen. Mhm. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch ohne diese 3, die das wirklich professionell gemacht haben, hat die Linke aber jetzt an Fahrt aufgenommen und eine eigene Kampagne auf die Beine gestellt, wo sie auch in den sozialen Medien und auch überall wahrnehmbar ein bisschen zurück sind und ich glaube auch sicher wieder in den Bundestag einziehen werden.
Ja, interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang, dass ja die Linke nach den eher enttäuschenden Entwicklungen des letzten Jahres ja im Grunde genommen die Reißleine gezogen hat, wenn man so will, und ja auch einen neuen Vorstand, also neue Bundesvorsitzende gewählt hat. Das sind ja, bei der Linkspartei ist das ja auch immer eine Doppelspitze. Und da ist seit Oktober 24, also seit, ja, im Grunde genommen Ende letzten Jahres, Jan van Aken und vor allem Ines Schwertner. Die beiden sind die neuen Bundesvorsitzenden der Linkspartei und versuchen natürlich der Linkspartei auch ein neues Gesicht zu geben. Beide sind von ihren Personalien relativ interessant. Wir werden heute nicht detailreich auf sie eingehen. Das ist nicht das Thema des heutigen Podcasts. Ist auch vielleicht ein spannendes Thema, eher dann für meine Episode zusammen mit Benedikt Kaiser, die wir in den nächsten Tagen aufzeichnen, wo es hauptsächlich um das BSW gehen wird. Und was da so passiert ist, aber vor allem eben auch darum, wer sind jetzt die Konkurrenten? Weil Ines Schwertner zum Beispiel eine sehr interessante Persönlichkeit ist, die ja, viel in der Gewerkschaftsbewegung unterwegs war, Referentin der Rosa-Luxemburg-Stiftung und die ja, das hört man manchmal raus, das haue ich mal so abmahnfähig jetzt raus, ein kleiner Fan von Benedikt Kaiser natürlich auch ist. Wir haben da ja bei Jung Europa immer so ein schönes Zitat gebracht, wo sie in einer Diskussion sagt, die Rechten, allen voran Benedikt Kaiser, haben Gramsci besser gelesen und verstanden als wir Linken. Ist auch was dran. Aber Ines Schwertner und Jan van Aken haben eben, glaube ich, das muss man ihnen schon so ausstellen, ihre Hausaufgaben auch ein bisschen gemacht. Sie versuchen der Partei wieder mehr so einen, ja, pseudorevolutionäres, rotes Gesicht zu geben. Also ich glaube, die Wahlplakate, wenn man sich die jetzt anschaut, aus dem Kopf jetzt paraphrasiert, ist es irgendwie, wir legen uns mit den Reichen an oder so. Also die Linkspartei geht jetzt wieder in der ganzen äußeren Wahrnehmung wieder mehr auf diesen klassischen Konfrontationskurs ja, mit dem Kapital im weitesten Sinne. Sie gibt sich wieder mehr rot, ich will jetzt nicht sagen kommunistisch, aber mehr sozialrevolutionär und ist ganz spannend, weil du das erwähnt hast, dass die ja vermutlich jetzt eben auch ohne diese Aktion Silberlocke möglicherweise direkt in den Bundestag einziehen, indem sie über die 5%-Hürde kommen und zusätzlich eben noch so ein bisschen dieses Ass im Ärmel haben mit Dietmar Bartsch, wir haben ja jetzt noch gar nicht genannt, Dietmar Bartsch, Bodo Ramelow und Gregor Gysi, diesen drei alten Kämpfern, die ja diese Aktion Silberlocke bilden und die mit diesen drei Direktmandaten dann eben in den Bundestag einziehen wollen. Ist eine ganz spannende Geschichte, über die wir jetzt auch noch sprechen, auch wie es da aussieht. Aber das wollte ich mal noch ergänzen, dass also die Linkspartei generell schon auch erkannt hat, dass sie ein Problem hat und ähnlich wie auch Sarah Wagenknecht jetzt wieder in diese Kerbe schlägt mit der AfD und den anderen Parteien kauft man sich oder wählt man sich Repräsentanten des Großkapitals, der großen Aktienunternehmen, der Rüstungsindustrie vor allem. Und die wollen alle ein Weiter-so und wollen alle sich versöhnen mit, ja, mit dem Großkapital, mit den Unternehmen. Und wir sind die Partei der kleinen Leute. Und es scheint bei der Linkspartei aktuell gar nicht so unglaublich schlecht zu funktionieren. Ist eine spannende Geschichte. Hättest du vermutlich auch nicht gedacht, nachdem Sarah Wagenknecht mit dem BSW tatsächlich jetzt in die Offensive gegangen war und man anfangs ja auch wahnsinnige Wahlprognosen hatte, hättest du auch gedacht, die Linke ist tot, oder?
Ja, vor allem, weil ja auch diese Strategie mit der Silberlocke, also mit diesen drei Direktmandaten, um über die Mandatsklausel dann einzuziehen, politikwissenschaftlich gesehen ja sehr gewagt ist. Also wir können ja mal ganz konkret auf die Wahlkreise schauen, die dies betrifft. Aber was sympathisch ist an der Linken ist, dass sie im Gegensatz zur AfD das Wahlrecht probieren zu nutzen, um sich in eine bessere Position zu bringen. Wir hatten das ja schon, das Thema bei den Ostwahlen, als Campact ja mit viel Geld Direktkandidaten unterstützt hat in Brandenburg und Sachsen, um dafür zu sorgen, dass die Grünen und die Linken in Sachsen wieder einziehen, dass die Grünen wieder in Brandenburg einziehen. Und in Sachsen hat es ja gut geklappt. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, zu schauen, wie der Landtag in Sachsen beispielsweise aussehen würde, der ja nun eine Minderheitsregierung hat von SPD und CDU. Wenn man damals von rechter Seite aus strategisch rangegangen wäre und verhindert hätte, dass es diese zwei Direktmandate gibt und dass die Linke einzieht. Und wir hätten einen ganz anderen Landtag. Der hätte nicht 120 Sitze, sondern 114. Die AfD hätte mehr Mandate und die Sperrminorität. Und der jetzt Ministerpräsident, wieder Ministerpräsident Kretschmer hätte einen Partner weniger, mit dem er seine Minderheitsregierung durchsetzen kann, also mit dem er seine Ziele umsetzen kann. Das heißt, hätte man damals, so wie es die Linke jetzt bei der Bundestagswahl wieder macht, das Wahlrecht richtig angewendet, hätte man eine ganz andere Machtoption. Und das ist das eigentlich Interessante, weil wir ja gegen das ganze Establishment kämpfen müssen, gegen die Medien kämpfen müssen und dann auch noch gegen ausländische Einflüsse, wie unsere Campact-Recherche gezeigt hat und wie wir jetzt auch wieder sehen werden, weil wir ja gleich über die Parteispenden sprechen, die aktuellen. Und da ist das natürlich eine Möglichkeit, wie man darauf reagieren kann und seine eigene Macht ausbauen kann. Und das haben die Parteien, die AfD hat das ja selber in der Hand. Und die Linke hat das jetzt genutzt und hat dadurch, glaube ich, und da komme ich auf deine Frage zurück, ich glaube, es sah aussichtslos aus, aber durch diese Stimmung, wir schaffen das, haben sie es auch geschafft, die ganze Partei auch so über die 5%-Hürde zu heben.
Aber Ja, das ist sehr interessant, weil man muss ja fairerweise sagen, dass diese Aktion Silberlocke eine recht gute Idee war, auch wenn sie vielleicht nicht funktioniert. Das besprechen wir jetzt gleich im Anschluss. Aber die Idee war schon gut, obwohl sie, und das ist jetzt das Entscheidende, worauf ich kommen möchte, ja eine absolute Verzweiflungstat war. Eine gute Verzweiflungstat, also hinsichtlich der PR und der Werbung. Aber im Grunde genommen ja, die Aussage, die dahinter steht, ist ja, auch wenn man sie nicht ausgesprochen hat, wir schaffen es nicht mehr, dass 5% der Wähler in der Bundesrepublik Deutschland sich für uns entscheiden. Und das ist ja eigentlich ein Vertrauensverlust. Also zu sagen, wir sind nicht gut genug oder wir sind nicht bekannt genug oder wir können die Leute nicht mehr überzeugen, uns zu wählen. Deswegen machen wir jetzt hier so einen kleinen Trick, der ja eigentlich auf einen normalen Wähler eher negativ wirken muss. Zu sagen, okay, das sind Verlierer und die versuchen jetzt irgendwie so ein kleines Hintertürchen zu nutzen, um dann doch reinzukommen. Das ist ja eigentlich nichts sonderlich Sympathisches, muss man sagen. Es ist eine Verzweiflungstat, um überhaupt die im weitesten Sinne Macht irgendwie zu sichern. Also sich weiterhin einen Platz im Bundestag zu sichern, damit viele Berufe zu sichern, also viele Anstellungsverhältnisse, Einflussmöglichkeiten, vor allem natürlich auch die große Bühne. Da möchte ich auch nochmal erwähnen, das Spitzenduo der Linken zur Bundestagswahl ist Jan van Aken, also einer der neuen Vorsitzenden, aber eben nicht Ines Schwertner, sondern Heidi Reichinek, die ich vorher, um ehrlich zu sein, gar nicht kannte, die sich ja jetzt aber ein bisschen in den Mittelpunkt gespielt hat durch ihre einerseits leidenschaftlich, andererseits komplett irren Rede im Bundestag rund um diese Geschichte mit Merz und der AfD. Ne, das ist diese gute Dame, die dann so am Mikrofon rumgeschrien hat und dann durch Social Media gereicht wurde. Sie ist zusammen mit Jan van Aken das Spitzenduo für die Bundestagswahl, obwohl ich sie bis dahin, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht wahrgenommen habe. Sondern
aber dazu vielleicht gleich.
Ja, bitte.
Sie haben genau wie die AfD erkannt, dass man Bundestagsreden halt nicht für die paar Leute
überbezahlten
Leute hält, sondern für Social Media.
Aber schon immer. Ich meine,
einer. Also sie haben es ja nicht begriffen, die Linke, in den letzten Jahren.
Ja, ich weiß es nicht. Also einer hat es begriffen, nämlich Gregor Gysi. Der hat es schon immer das begriffen. Stimmt. Der hat ja dessen YouTube-Kanal. Ich meine, Gregor Gysi ist wahnsinnig bekannt. Er ist ein wahnsinnig guter Redner, unabhängig des Inhalts, der manchmal interessant ist, manchmal nicht. Aber Gysi hat Also Gysi hat auf YouTube gigantische Aufrufszahlen bei seinen Reden, vor allem natürlich bei den Dingen, wo es um die USA und um ausländischen Einfluss und sowas ging, wo er halt immer relativ clever, und das war ja einfach, Angela Merkel und Co. diese Doppelbödigkeit vorgeworfen hat, Kriegsindustrie und so weiter. Das hat Gysi immer gut gemacht und du hast aber recht, die Linke hat sich, das darf man sagen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, auch ein bisschen in die Richtung gewandelt. Man muss sagen, wenn du jetzt direkt auf die Seite gehst, da bin ich gerade, dielinke.de, du verdienst mehr Lebensmittel, Miete, Gas und Strom, alles ist teurer geworden und so weiter. Also Sozialpopulismus. Man ist zurückgekehrt zum Thema soziale Sicherheit, Sozialpopulismus. Also einmal in Konkurrenz zum BSW, der hauptsächlich natürlich diese dämliche Friedensthematik bedient, so auf die Ostboomer zielend, ne, so Frieden mit der Ukraine, Frieden mit Russland, so. Und die Linke hat irgendwie begriffen zu sagen, ja, Friedensthema ist spannend, Antifaschismus ist irgendwie auch wichtig, aber wir hauen jetzt wieder mit voller Breitseite in diese Kerbe der sozialen Thematik rein, die AfD ja auch ein bisschen sträflich in den letzten Monaten vernachlässigt hat. Da ist man sehr stark aufs Thema Migration gegangen, natürlich auch andere Themen, die Weidel eben mehr repräsentiert als also der sozialpatriotische Kurs in der AfD ist aktuell nicht so stark und um es abzukürzen, die Linkspartei ist gerade in ihrer Programmatik zurückgekehrt zu ihrem Kernthema soziale Frage, hat das Thema Antifaschismus und Krieg, Establishment ein bisschen zur Seite geschoben, hat neues, sympathisches Personal will ich jetzt nicht gleich sagen, aber gewisses Personal in die erste Reihe gestellt. Und es scheint eine Strategie zu sein, die aktuell aufgeht oder aufgehen könnte. Und das finde ich spannend. Das finde ich sehr, sehr spannend. Sehr, sehr lehrreich auch. Und wir wollten ja auch drüber sprechen, Michael, diese Silberlockenaktion, die ich jetzt als Verzweiflungstat bezeichnet habe, die scheint ja auch gar nicht so furchtbar gut zu laufen, ne?
Genau, das stimmt. Aber vielleicht noch eine Ergänzung zu deinen Ausführungen.
Ja, bitte.
Also man hat ja wirklich den Schub jetzt in den Umfragen gesehen, also dieses sichere Rüberretten über die 5%-Hürde passierte ja auch mit der Abstimmung CDU-AfD im Bundestag. Das heißt, dieser Kernpunkt Antifaschismus in Anführungszeichen, ja, also der mobilisiert natürlich jetzt den Teil der Wähler, die, die sie jetzt noch brauchen, um sich rüber zu retten. Sie geben ja auch damit an, dass jetzt so und so viele neue Mitglieder eingetreten sind, kann man nicht überprüfen, kann auch nur eine Wahlkampfshow sein oder ja, und dann sehen natürlich auch die linken Wähler, man sieht, bei BSW fehlt ein Stück, ne, zur 5%-Hürde. Da schauen die linken Wähler natürlich auch ganz genau hin. Wo verteile ich meine Stimme, damit eine Partei, eine linke Partei noch einzieht? Aber das wirst du ja dann mit Benedikt nochmal in Ruhe auseinandernehmen.
Genau. Ja, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, aber warum glaubst du, dass diese AfD-CDU-Diskussion im weitesten Sinne, wie du sie gerade ausgeführt hast, zugunsten der Linkspartei ausgefallen ist und nicht zugunsten des BSW?
Blöde Frage, weil das genau, weil das BSW ja in einigen Punkten, also sie haben ja auch zum Beispiel mit der AfD-CDU gestimmt bei dem Gesetz, was ja am Ende, bei dem Zustromgesetz, was ja am Ende gescheitert ist. Und die Punkte Migration und Flüchtlinge, da finden sich ja viele harte Linke nicht mehr wieder. Mhm. Und aber was das wichtigste Punkt ist, die waren lange eine Verlierertruppe. Es waren nur noch gruselige Gestalten vorne dran. Die haben einen Skandal nach dem anderen produziert. Es war einfach auch nicht schick, nicht cool. Was ja wichtig ist für die Mobilisierung von Wählern zu großen Wahlen, die Linke zu wählen. Und das haben sie in der Außendarstellung, der Mist bleibt ja der gleiche, aber in der Außendarstellung haben sie das geändert und mit ihrer angeblich klaren Kante gegen das, was sich aus ihrer Sicht da zusammenbraut, also CDU und AfD, wir wissen es natürlich besser, aber es ist natürlich gut für deren Kommunikation, können sie junge Wähler mobilisieren und ganz klar auch für die Linke einnehmen. BSW fällt raus wegen der Position Migration, ein paar anderen von Wagenknecht und SPD und Grüne sind ja für große Teile der Linken mittlerweile genauso schlimm wie Friedrich Merz, weil man ja da immer die Option hat, dass die zusammenarbeiten. Und da hast du für genau diesen kleinen Teil, den du brauchst, die Stimmenanzahl, um dich über die 5%-Hürde zu retten. Mhm. Und die schreiben ja auch, das ist das Comeback des Jahres. Also bitte, wir reden jetzt von einer 3%-Partei, die jetzt eine 6%-Partei wird. Das Einzige, was sich ändert, sie haben ja trotzdem keine Machtoption und gar nichts. Es ist, wie du schon gesagt hast, es geht nur darum, dass ein paar Funktionäre abgesichert werden und dass die Partei überhaupt weiter fortbesteht.
Ja, beziehungsweise auch, dass man eine Grundlage hat, möglicherweise doch noch weiter zu wachsen. Also ich finde das spannend, aber das ist eine Sache, die ich, wie gesagt, auch im Gespräch mit Benedikt dann in den nächsten Tagen nochmal aufbringen will, wie sich BSW und Linke zueinander verhalten. Das ist also nochmal ein ganz eigenes Thema, wo man ja durchaus die Position vertreten könnte, dass das BSW jetzt absterben könnte, weil es eben doch ein mal sehr salopp gesagt Gehirnfurz von Intellektuellen ist und die Linkspartei vielleicht langfristig dadurch doch wieder profitiert, wenn sie es im Bundestag schafft, damit weiter Strukturen hat, weiter eine gewisse Bühne hat, vielleicht dann doch auch von den 5% wieder in Richtung 7, 8, 9% zu wachsen oder so. Ne? Das ist ja durchaus eine, glaube ich, schwierige Aufgabe für die Linkspartei, aber durchaus so ein internes Ziel zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie erstmal die vollkommene Niederlage und die vollkommene Bedeutungslosigkeit im weitesten Sinne abwenden, um dann eine Art größeres Comeback vielleicht auch starten zu können.
Aber das würde uns ja helfen. Also das wirst du, Benedikt, wie gesagt, noch auseinandernehmen. Aber sie mussten ja hundertprozentig auf diesen, ich nenne es immer Refugee-Transen-Kurs gehen, also dieses woke, flüchtlingsfreundliche, das heißt, großen Teil ihrer linken Wählerschaft, den sie ja verloren haben, auch in Richtung Wagenknecht, der wird ja wegbrechen. Und da wäre dann mit einem sozialen Profil der Ansatzpunkt wieder für die AfD. Und das heißt, da muss man sich auch neu ausrichten. Aber das ist komplett Benedikts Thema. Aber da ist eine Riesenchance für uns drin.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall spannend, auch aus einer Sicht des Politischen. Also jetzt gar nicht, was hat es für konkrete Auswirkungen, sondern wie läuft das? Was machen die? Was haben die für eine Kampagne? Eine ganz spannende Angelegenheit. Aber lass uns tatsächlich zu dem Punkt der Silberlocke mal kurz kommen, denn ja, wir haben uns ja mit diesem Thema bei 1% durchaus auch immer wieder beschäftigt, haben da ja auch kleinere Empfehlungen abgegeben, was es da für Strategien für die AfD geben könnte. Jetzt vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Es sieht ja aktuell so aus, Michael, wenn ich mich nicht ganz irre, dass nicht alle drei großen Granden der Linkspartei, die sie sozusagen in den Vordergrund gerückt haben, es auch schaffen werden mit ihrem Direktmandat.
Genau. Also ganz konkret hat man sich drei Wahlkreise rausgesucht. Beim letzten Mal war es ja auch schon so. Die Linke hatte 4,9% bei den Zweitstimmen und ist nur über die drei Direktmandate von Gregor Gysi, Gesine Lötsch, also Gregor Gysi in Berlin-Treptow-Köpenick, Gesine Lötsch in Berlin-Lichtenberg und Sören Pellmann in Leipzig 2 in den Bundestag eingezogen. Und dann haben die anderen Mandate auch gezogen und man konnte die Fraktion bilden, bis sie sich dann natürlich gespalten hat wegen BSW. Und diese Wahlkreise peilt man jetzt wieder an. Berlin, Treptow-Köpenick, Gregor Gysi gilt als absoluter Favorit. Der wird den Wahlkreis höchstwahrscheinlich auch holen. Die anderen alten Herren, die mit angetreten sind, sind Dietmar Bartsch, der alte Fraktionsvorsitzende. Der wird tritt in Rostock 2 an. Er hat da keine Chance. Und der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow tritt im Wahlkreis Erfurt-Weimar, Weimarland 2 an. Ja. Und da haben sie gedacht, nach dem relativ guten Ergebnis für ihn, weil er da in einem kleineren Teil dieses Wahlkreises da das Direktmandat geholt hat bei der Landtagswahl, wird er das auch holen. Aber das ist ein ganz interessanter Wahlkreis. Wir hatten ja mehrere Artikel darüber, wie man jetzt das Wahlrecht für die AfD und gegen die Linke nutzen kann. Das könnten wir dann auch auf 1%.de, wenn der Podcast eingestellt wird, drunter nochmal verlinken. Und der Wahlkreis Erfurt-Weimar, Weimarland 2, ist halt mit mehreren hochkarätigen Leuten besetzt. Und unser Strategieansatz war ja immer, wie verhält man sich als AfD, zieht man sich in diesem Punkt zurück und überlässt einem anderen etablierten Politiker das Feld, verhindert aber dadurch, dass die Linke drei Direktmandate bekommt und verhindert so den Kompletteinzug und erhält im Ganzen mehr Mandate im Bundestag.
Ja, zurück. Ja, darf ich da ganz kurz einhaken, einfach nur, weil das jetzt interessant ist. Wer dort antritt, um das nochmal zu sagen, weil du sagst hochkarätig besetzt, das sollte man vielleicht nochmal in aller Kürze ausführen. Nur um mal die zu nennen, die jeder kennen wird. Mhm. Das ist Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 Die Grünen. Das ist Thomas Kemmerich, FDP, sollte auch bekannt sein, sollte ein Begriff sein. Alexander Klaus von der AfD, ohne dass ich ihm zu nahe treten will, kenne ich nicht, muss ich sagen, kenne ich nicht. Volkswirt und Referent der Landtagsfraktion steht hier. Die anderen kenne ich auch nicht. Ich bin aber auch natürlich niemand, der sich so en Detail mit der thüringischen Politik auseinandergesetzt hat.
Carsten Schneider, der alte Ostbeauftragte der Bundesregierung, also der wurde auch als großer Konkurrent gehandelt.
Carsten Schneider, sehe ich jetzt in der... Doch, klar, SPD, natürlich. Genau, steht auch Wahlkreisgewinner 21, Entschuldigung, habe ich übergangen, ja. Und
noch einige, Freie Wähler, MLPD, Basis.
BSW tritt auch an, Gernot Süßmuth. Und wie sieht es denn da aktuell aus?
Ja, da kann man nur sagen, gut, dass die AfD nicht auf unsere strategischen Hinweise gehört hat, weil wenn man sich die aktuelle Prognose von YouGov anschaut, ist ja Thüringen komplett blau.
Ja.
Das heißt, wenn man sich jetzt hier das, ich habe es gerade offen, den Wahlkreis anschaut, wird die AfD, so wird es hier prognostiziert, den Wahlkreis wahrscheinlich mit 25% mit weitem Abstand holen, dann CDU 19%.
Wahnsinn.
Dann Linke 17, also das wäre dann Ramelow.
Ja.
Und dann SPD 13 und dann noch die kleineren BSW 9, Grüne 8. Das heißt, Ramelow, also ist auch höchstwahrscheinlich, dass er diesen Wahlkreis nicht holen wird. Ramelow wurde aber durch die Linke über den Listenplatz 1 der Thüringer Liste der Linken abgesichert. Das heißt, er könnte, wenn er wollte, in den Bundestag einziehen. Aber ich weiß nicht, ob du, nachdem du Ministerpräsident warst, dann Hinterbänkler im Bundestag werden willst oder würden sie so einen Alibi-Ausschuss vielleicht geben.
Aber Michael, lass mich das nochmal unterstreichen.
Ja.
Ich habe gesagt, ich kenne den Herrn nicht von der AfD, ja?
Ja.
Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich habe von ihm noch nie gehört. Er hat also, glaube ich, in der thüringischen Landespolitik, es steht ja, dass er dort Referent ist, bestimmt ein ganz umtriebiger, guter Mann, der viel macht, aber niemand, der sich bisher irgendwie größer in den Fokus gespielt hätte. Es gibt ja nun neben Torben Braga, neben Björn Höcke, neben Robert Teske, Möller, das sind natürlich alles Namen, meinetwegen auch Ringo Mühlmann und Co., Wiebke Musal, also wie viele fallen einem in Thüringen gleich ein? Da hast du es natürlich auch schwer, da haben sich viele Politiker freiwillig oder unfreiwillig in den Vordergrund begeben und haben ja mitunter auch, das darf man wirklich sagen, auch Stichwort Torben Braga, ein Stück weit auch Politikgeschichte geschrieben. Zumindest im Kleinen, Stichwort Kemmerich und so weiter. Und sind ja aktuell auch wieder sehr viel in der Presse, weil sie es ja gerade praktisch der CDU und Co. dort ein bisschen zurückzahlen, ihre Spielchen mit ihren Machtoptionen, die sie jetzt haben. Ganz interessant, ganz toll. Und der AfD-Kandidat war mir nicht bekannt. Das heißt, er hat es eben nicht geschafft, sich neben diesen ganzen, auch Haselhoff zum Beispiel, der jetzt gerade wieder sehr präsent ist, hat es nicht geschafft, sich sozusagen in der oberen Riege bisher zu positionieren. Das wird ja dem Wähler ähnlich gehen. Auch der Wähler kennt einige Namen. Aber dass trotzdem dieser Mann bei dieser Konkurrenz auf Platz 1 steht in den Umfragen, das ist doch sowas von verrückt. Also wirklich verrückt im Wortsinne. Da ist ein Ramelow, der ist nun mal sehr bekannt in Thüringen und so unfassbar unbeliebt kann er ja auch nicht gewesen sein. Also ne, ein Stück weit Prominenz hat er schon. Du hast eine Göring-Eckardt, gut, die dürfte in Thüringen nicht sonderlich beliebt sein, aber die ist sehr bekannt. Sonst wo. Ja. Ja, auch sonst wo. Aber das muss man sich vorstellen. Also das ist natürlich, ohne dem Mann zu nahe treten zu wollen, eine Stimme vor allem für die AfD. Eine Gegenstimme zu den Etablierten oder vermeintlich Etablierten. Es wird nicht nur mit seiner Person zusammenhängen, aber es ist doch verrückt. Und Ramelow wäre doch nicht bei der Aktion Silberlocke explizit in diesem Wahlkreis auch angetreten, wenn er nicht davon überzeugt oder zumindest davon ausgegangen wäre, dass er den auch gewinnen kann. Weil das war ja ihre Strategie. Wenn sie gedacht haben, sie schaffen es vielleicht nicht über 5%, dann müssen wir ja, dann musst du dir ja 3 Wahlkreise suchen, die du eigentlich sicher gewinnst.
Ja, aber es gibt ja noch ein paar andere, wo es besser aussieht.
Ja.
Also Rostock 2 mit Dietmar Bartsch können wir komplett weglassen. Also,
echt, ja?
Der hat da auch ja, gar keine Chance. Ich habe eben gerade parallel geschaut. Rostock 2 sieht so aus, die Linke 11%. AfD 22%, CDU 21%, also alles sehr knapp. Mhm. Aber können wir komplett weglassen. Und die anderen Wahlkreise, mit der sie es ja letztes Mal geschafft haben, das war ja Berlin-Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Treptow-Köpenick ist eigentlich jetzt nach den Zahlen hier klar für die Linke. Lichtenberg, interessanterweise, tritt ja die Parteivorsitzende gegen Beatrice von Storch an.
Die Schwertner, ja. Mhm.
Genau.
Ja, interessant. Und wie sieht's da aus?
Laut YouGov, was ja auch immer mit Vorsicht zu genießen ist,
ja, sieht bitte, so aus. Ja, bitte sag kurz was dazu, bevor einer unserer Zuhörer sagt, was ist das für ein Institut, habe ich noch nie gehört, ist das etabliert? Ganz kurz nur, auf welche Zahlen beziehen wir uns denn hier?
Also natürlich sind das die Vorhersagen für die Erststimmenentscheidung in den einzelnen Wahlkreisen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist sehr schwierig, gerade die Erststimmenwahlentscheidung so im Detail für ganz Deutschland herzustellen, obwohl wir ja bei den Zweitstimmen mittlerweile sehr, 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 sehr genau sind. Und deswegen wird ja auch noch viel projiziert. Also projiziert heißt, dass verschiedene Daten einfließen. Also es ist jetzt nicht eine Umfrage, du hast nicht alle in den Wahlkreis angerufen und gefragt, wie sieht es da aus, sondern gibt es noch Projektionen und
aber das ist Sachen, eine Plattform.
Das ist eine Plattform.
YouGov.de, also Gov für Government.
Genau.
YouGov.de.
Genau, da kannst du es nachschauen.
Ja, das ist also ich bin auch gerade drauf, ist eine ganz interessante Seite tatsächlich, wenn du runterst, es gibt es ja für mehrere Länder, sehe ich gerade, Global Websites, also Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Und wenn du runterscrollst zum Footer, siehst du ja auch, dass das, powered by, steht hier, The Times, The Economist, Yahoo News, University of Cambridge, CBS, also scheint ein internationales Projekt zu sein, ne?
Genau.
Ja.
Und konkret Berlin-Lichtenberg liegt jetzt Frau von Storch mit 23%, ist sie, glaube ich, ja führend. Und die nächste wäre dann schon Frau Schwertner mit 18%, also da gibt es einen großen Abstand. Und die Schwertner hat das ja bloß übernommen von der Gesine Lötsch, die das irgendwie die letzten Jahrzehnte immer gewonnen hat. Die wohnt ja auch noch in Lichtenberg, also hatte da immer ihre Plattenbauwohnung und hat auch damit geworben, ich komme von hier, ich vertrete euch im Bundestag. Die war ja sogar mit Petra Pau eine Legislatur lang alleine im Bundestag, als nur die beiden ihr Direktmandat, ich glaube beide in Berlin, gewonnen hatten. Und dann saßen die da immer ganz verloren irgendwo in der Ecke. Kann ich mich an so eine Rede erinnern, die Lötsch, glaube ich, gehalten hat. Und hinten sitzt die Pau und klatscht so, also so ein einsames Klatschen irgendwo aus der Ecke.
Dachte jeder, das sei die Hausmeisterin, so wie die aussieht.
Ja. Und genau, und die hat das über die Jahrzehnte gewonnen und die Schwertner, das war jetzt die Propaganda, und darum geht es ja auch, sagt, ich hole das von der Gesine wieder und Lichtenberg bleibt rot. Aber jetzt sieht es so aus, als ob das nicht funktioniert. Mhm. Und der dritte Wahlkreis neben Berlin-Lichtenberg und Köpenick war Leipzig 2, wo Sören Pellmann 21 das Direktmandat geholt hat. Und da sieht es auch jetzt nicht so, so gut aus. Wie gesagt, der ganze Osten ist rot, Berlin sieht es ein bisschen anders aus und Potsdam vielleicht, aber
der ganze Osten ist blau, meinst du?
Blau natürlich, ja. Ich habe jetzt nur auf das, ich wollte jetzt hier schon die Ausnahme sagen, hier Potsdam ist ein bisschen rot und Berlin.
Ganz kurz nur, das wollte ich nur noch mal als Information vielleicht kurz einstreuen. Die Lötsch wurde, oder 2012 wurde bekannt, dass die Lötsch als eine von 27 Bundestagsabgeordneten der Linken unter Beobachtung des Bundesamts für Verfassungsschutz steht, ne? Und sie ist trotzdem immer wieder drin gewesen. Und es ging trotzdem. Also das vielleicht auch nochmal so als kleiner, nicht Seitenhieb.
Ramelow ja auch, ne?
Ja, Ramelow natürlich auch. Aber ja. Das ist immer nochmal eine ganz interessante Geschichte. Ne? Also von wegen, wenn man da zu radikal ist, dann wird man nicht gewählt. Hat anscheinend die Wähler dort in Berlin nicht so sehr interessiert. Ne?
Ja. Gut, in Leipzig 2, wo der Pellmann das letzte Mal geholt hat und wir auch in einer Diskussion hatten, tritt man da, wie sollte man sich da als AfD verhalten? Da könnte man mal drüber nachdenken. Sieht es jetzt auch so aus, dass die AfD beide Direktmandate in Leipzig holt? Leipzig 2, also der linke Süden der Stadt, mit Konnewitz und allem, AfD 21%, CDU 19% und Linke 20%. Also alles sehr nah beieinander.
Ja, das wäre aber noch nicht ein Erdrutschsieg, ne? Weil, also folgendes, es ist ja unfassbar, muss man sich vorstellen. Als West-Bundesbürger ist ja für viele, auch für Rechte oder Patrioten, so der Osten. Für die einen ist es das ultimative Böse, für die anderen ist es so eine Art Hoffnungsraum, wo aber teilweise dann auch immer gedacht wird, jeder im Osten ist irgendwie rechts. Da, so. Und wenn du dir aber gerade Sachsen an, ja, schön wär's, aber wenn du dir gerade Sachsen zum Beispiel mal als Musterregion anschaust und dass Sachsen irgendwie das Herz der neuen Bundesländer ist, das ist, glaube ich, unbestritten. Da ist es eben so, dass du, Stichwort Dresden, ne, Hochburg des Widerstands, ja, wer hat denn in Dresden immer die Direktmandate gewonnen? Teilweise die Grünen, ja. Dann Leipzig natürlich, bekannt auch als Antifa-Hochburg. Da sieht es jetzt auch blau aus, wobei der Leipziger Norden schon immer relativ stabil war. Das Leipziger Umland ist sowieso so Schkeuditz und diese ganzen Kleinstädte, Torgau, was es da alles gibt, schon immer auch, sage ich mal, in den letzten Jahrzehnten durchaus geprägt gewesen, auch durch rechte Gruppierungen. Und Chemnitz, die Großstädte, das Vogtland beispielsweise, eine der ganz großen Bastionen der CDU, wo ja auch die amtierende Bundestagsvizepräsidentin beispielsweise, Yvonne Marquas, immer gewählt wurde und so weiter. Dass das jetzt alles blau ist und am Ende steht natürlich auf dem anderen Papier, ob es auch so bleibt, aber dass es aktuell alles blau ist, selbst in den Großstädten, das ist so ein unfassbarer Fakt eigentlich, zumal wenn man weiß, wie die AfD Sachsen sich teilweise ins Zeug legt, das ist schon eine ganz beeindruckende Zeitenwende, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon ein interessantes Signal, ne, was da gesendet
wird. Aber es ist eine Prognose, ne?
Weiß ich, sage ich ja.
Und gerade, also zu Dresden sage ich gleich auch noch was, ne? Weißt du, was gleich kommt?
Ja, natürlich.
Aber Leipzig 2, also alle um die 20%, AfD 21, Linke 20, CDU 19. Und die Grundidee war ja, die man vor Monaten besprochen hat, als man noch Einfluss nehmen konnte auf die Aufstellung. Wenn es darauf ankommt, dass die AfD, dass die Linke in Leipzig das dritte Mandat festholt. Und jetzt haben sie wirklich nur die Chance, Köpenick fest, Lichtenberg wackelt, Leipzig 2 könnte das zweite Direktmandat sein. Alle sind sehr eng beieinander. Wäre es dann, und das war ja damals unser Ansatz, wäre es dann nicht schlauer, das Wahlrecht zu nutzen, da keinen Kandidaten aufzustellen, um dafür zu sorgen, dass dann vielleicht der CDU-Mann gewinnt und das definitiv ausgeschlossen ist, dass die Linke das Mandat holt, um so mehr Mandate auch für die AfD, weil die ganzen Mandate für die Linken natürlich wegfallen, für die AfD zu holen und mehr zu erreichen. Das war die grundsätzliche Frage. Jetzt sieht es so aus, dass sie es vielleicht sogar direkt holen können. Wäre Stand jetzt dieser Prognose hier, die mit Vorsicht zu genießen ist, die falsche Entscheidung gewesen? Wenn es ganz schlecht ausgeht, läuft es so, dass die CDU es dann ganz knapp nicht schafft, die AfD es ganz knapp nicht schafft und der Pellmann sich rüberrettet und dann das Direktmandat bekommt. Und dann hätten sie hätten sie vielleicht zwei oder drei Direktmandate und dann säße die Partei drin, auch wenn sie jetzt an der 5%-Herde doch noch scheitern würde.
Na gut, drei brauchen sie ja.
Ja, drei bräuchten sie.
Genau.
Ja, aber das ist diese strategische Entscheidung, über die wir vor ein paar Monaten gesprochen haben. Und jetzt ist es sehr, sehr eng. Jetzt schafft es die Partei natürlich fast von alleine oder vielleicht von alleine über die 5%-Hürde. Aber das ist ja genau das, wo Campact mit sehr viel Geld von außen bei den Ostwahlen Einfluss genommen hat, um die Zusammensetzung des Parlaments zu beeinflussen. Und in Sachsen ja so erfolgreich, dass der Ministerpräsident jetzt eine Mehrheit abseits seiner Minderheitsregierung hat mit den Linken und die linksextremen Strukturen durch die Linke weiter gefördert werden. Also das hat schon sehr, sehr viel gebracht und Einfluss. Und leider wird darüber in der AfD noch nicht nachgedacht. Ich kann mich an eine Pressekonferenz erinnern. Da wurde dann der Jörg Obern gefragt nach der genau nach dieser Strategie. Und er hat dann gesagt, ihm ist es egal, welcher linke Politiker gewinnt, der von der Linken oder von der CDU. Fand ich jetzt ein bisschen unterkomplex, die Antwort.
Ja, vielleicht um das nochmal für diejenigen einzuführen oder zumindest anzureißen, die jetzt nicht so häufig bei 1% lesen oder diese Podcast-Sendungen hören. Wir haben im September 24, also ganz konkret am 18. September, eine große Recherche veröffentlicht auf 1%.de. Kann man also oben rechts ist so ein Feld, ein Suchfeld, da kann man mal einfach Campact eingeben, so wie Kompakt, nur mit A. Wo wir aufgedeckt haben, das haben wir etwas populistisch das Campact Soros-Netzwerk genannt, was aber im Grunde genommen stimmt. Und da haben wir dann im Oktober noch und im November haben wir das fortgeführt und haben drei große Recherchen präsentiert, unter anderem die letzte im November 24 war genau dieses Thema, Michael, so will die Linke im Bundestag bleiben, Strategie der Silberlocke, was wir heute dann nochmal auf den aktuellen Stand gebracht haben. Und bei dieser ausländischen Einflussnahme, was ja dann auch von der Presse aufgegriffen wurde, was von der AfD, von einigen schlauen Politikern aus der AfD auch aufgegriffen wurde, da haben wir eben aufgedeckt, dass diese Campact-Bewegung gefüttert wurde mit Geld. Wir haben hier einige Sachen rausgeschrieben. Open Society Foundation, 268.000 Euro in 2022. Das ist tatsächlich die Soros-Stiftung. Aber auch sowas wie Climate Works Foundation, European Climate Foundation und so weiter. Und dann haben wir auch aufgeschlüsselt, wohin das Geld ging. SPD in Brandenburg, 160.000 an einen Einzelabgeordneten der Linkspartei, den ich nicht aussprechen kann, ist ein asiatischer Name, 25.000 Euro, die Grünen 161.000 und so weiter. Auch die Linkspartei hat profitiert mit 31.000 Euro, nicht so eine Riesensumme, aber es haben also profitiert, SPD, die Grünen, Linkspartei waren die hauptsächlichen Nutznießer dieser Gelder, die, wenn ich mich recht
entsinne. Interessanterweise übrigens auch Freie Wähler haben sie auch, weil in Brandenburg gibt es die Regel, du musst ein Direktmandat holen, dann ziehen alle deine Stimmen.
Ja.
Und das Ziel war, die Freien Wähler, so als auch wenn die den ideologisch nicht nahestehen, reinzubringen, um die AfD zu drücken. Heißt, wenn mehr Mandate an die Freien Wähler gehen, hat die AfD weniger Mandate und kriegt keine Sperrminorität.
Ja, genau.
Und also ganz klar das Wahlrecht benutzt.
Richtig, und wer das nochmal, also was da passiert ist vor den sogenannten Ostwahlen, was da passiert ist, wer das sozusagen nochmal nachlesen möchte, der kann das auf 1%.de tun. Wie gesagt, einfach mal bei der Suche Campact eingeben, Campact, wie auch immer, und findet dort unsere Recherche und findet da auch verschiedene Grafiken, die zeigen, wohin ging das Geld, findet die Quellen, kann das also, wenn er clever formuliert, hieb- und stichfest nachweisen und behaupten, kann damit arbeiten. Ja. Jetzt wollen wir ja aber das ein bisschen weiterdenken. Und wollen jetzt in dem Podcast hier die Frage stellen, gibt es denn auch ausländische und auch inländische Einflussnahme auf die Wahl, die uns jetzt in wenigen Tagen bevorsteht, Michael?
Genau, also erstmal nochmal zu dem Campact-Modell. Das war ja so gestaltet, Campact sagt ja, wir sind eine Organisation, zwei Teile, aber ein Ganzes. Und besteht ja aus Verein und Stiftung. Und das Geld wurde in die Stiftung reingespendet und der Verein hat es dann an die Parteien ausgeschüttet.
Ja.
Der Trick ist ja dann, dass du damit auch das, und das war ja unser Vorwurf, dass du natürlich das Parteiengesetz unterlaufen kannst durch diese Konstruktion. Das werden wir auch gleich nochmal sehen, wer damals gespendet hat und wer jetzt wieder spendet. Das heißt, du kannst ausländisches Unternehmen, Soros, Stiftung, spendest etwas und über diese interne Verteilung des Vereins, der von sich, also dieser Organisation, die von sich selber sagt, wir sind eins, geht es dann raus an die Parteien und kannst dann direkt Einfluss nehmen als ausländische Kraft. Und Das haben mehrere Leute zu den Landtagswahlen im Osten gemacht. Da war das noch ein gängiges Modell, sage ich mal. Da hat es das BSW gemacht mit seinem Förderverein. Das heißt, in den Spendenbescheinigungen an den Bundestag oder an den Spendenveröffentlichungen des Bundestags, also jede Spende an eine Partei über 35.000 Euro muss sofort an den Bundestag gemeldet werden und das wird dann veröffentlicht. Und das hat man beispielsweise beim BSW und auch bei diesem Bündnis Deutschland umgangen, indem man Fördervereine hatte. Man spendet an den Förderverein, der Förderverein spendet es an die Partei. Und schon taucht man in der Veröffentlichung nicht auf. Und das war zu den Ostwahlen, die ja noch nicht lange her sind, gang und gäbe. Dann haben wir das thematisiert, auch andere Medien haben das aufgegriffen. Es war Thema in der Bundespressekonferenz und so weiter und so fort. Und Überraschung, bei den aktuellen Zahlen der Bundestagswahl findet das so nicht mehr statt, sondern nur noch in einem Fall. Und das ist der Fall BSW. Und da steht ja auch der BSW-Förderverein in Liquidation. Das heißt, die haben es nochmal gemacht, aber haben diese Struktur auch aufgelöst, weil sie ja wohl nicht sehr rechtssicher ist. Da gab es ja auch in dem Artikel, den du eben erwähnt hast, gibt es ja auch mehrere Einschätzungen von Politikwissenschaftlern und Forschern, die sagen, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen das Parteiengesetz. Was interessant für uns ist, weil wir jetzt wieder direkt sehen können, wer auch aus dem Ausland welche Parteien in welcher Höhe unterstützt. Das war vorher ja verschleiert.
Ist ja ein Punkt, und das ist ja für uns auch sehr interessant, der logischerweise immer der AfD angeheftet wird. Also verschiedene Parteien versuchen ja, die AfD immer sehr stark in die Nähe Russlands zu rücken, was inhaltlich auf Teile der Partei möglicherweise zutrifft, also dass man da durchaus russlandfreundlich ist, was ja zunächst erstmal kein Verbrechen ist und nicht gegen das Gesetz verstößt, noch nicht. Aber hinsichtlich der Finanzierung wirft man eben immer gerne vor, da lassen sich Leute kaufen, da werden Russlandreisen gemacht und so weiter und so fort. All das ist natürlich Quatsch oder es konnte auch nie nachgewiesen werden. Es gibt ja diesen relativ prominenten Fall um den Petri Büstron, wo ich jetzt aktuell tatsächlich gar nicht weiß, wie es da aussieht. Aber wir sehen ja, und das ist jetzt ganz interessant, dass die ausländische Einflussnahme tatsächlich auch bei anderen Parteien oder hauptsächlich bei anderen Parteien erfolgt, ne?
Genau, aber wir können ja mit der AfD mal anfangen. Die hat natürlich steht auch auf der Liste und hat ja diese Spende, die mit 2,349 Millionen Euro bewertet ist, von dem Österreicher. Gerhard Dingler wird hier aufgeführt. Das war ja diese Plakatspende. Also er hat Plakate zugunsten der
sehr,
AfD
sehr hängen lassen. Sehr, sehr schöne Plakate, ja.
Ja.
Das sollte man nochmal erwähnen, Michael, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, bevor jetzt einer sagt, hä, wie Plakatspende, es muss nicht direkt Geld sein, was gespendet wird, auch andere Zuwendungen fallen in dieses Gesetz und in diese Meldepflicht rein.
Genau, das haben wir ja bei den Ostwahlen erlebt, wo dann Campact auch Werbung sogar geschaltet hat für die Parteien, das heißt also ein linker Verein hat ganz gezielt und sehr professionell für die Wählergruppen, die aus ihrer Sicht wichtig sind, Werbung geschaltet und da viel Geld investiert. Also es ist wirklich eine sehr gezielte Einflussnahme. Es ist nicht nur Geld, da werden nicht nur Geldkoffer überreicht oder Sachen überwiesen, sondern in unserer heutigen Mediendemokratie und digitalen Demokratie hast du auf so viele Wege Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und nur ein Teil schafft es ja hier in diese Auflistung. Und nochmal, das sind ja nur die Summen, die nachweisbar sind, über 35.000. Alles, was darunter passiert, taucht hier gar nicht auf. Das taucht erst später in den Rechenschaftsberichten der Parteien auf, in mehreren Jahren. Aber dann ist es ja schon zu spät. Genau, also das ist die einzige ausländische Spende für die AfD, diese Plakatunterstützung und aus Österreich und eben nicht aus Russland oder sonst wo. Und diese Spende vom BSW-Verein in Liquidation an die Partei mit diesen 52.000 Euro. Aber ansonsten ist es eher so, dass überraschenderweise, dass die FDP die meisten Spenden aus dem Ausland erhält. Konkret geht es da um Privatpersonen. Die CMT Group USA aus Chicago, 50.000 für die FDP. Ich habe hier eine kleine Auflistung gemacht. Interessant ist auch aus Österreich habe ich mir angeschaut, was das ist. Die Bitpanda GmbH, das ist so ein Investment-Tool, hat an mehrere Parteien gespendet. FDP eine halbe Million, SPD eine halbe Million, CDU 250.000 und CSU 250.000 und CDU auch wieder eine halbe Million. Also die haben massiv Einfluss auf den auf den deutschen Wahlkampf als österreichisches Investment-Tool, also als Tech-Unternehmen genommen und das mit großen Summen. Es gibt verschiedene Leute aus Kapstadt in Südafrika, 40.000 von Wilfried Pabst, Kapstadt Südafrika, aus der Schweiz, was vielleicht weniger überrascht, 50.000 von einer Privatperson, nochmal 50.000 aus England, aus London von einer Privatperson und dieselbe Privatperson, Johannes Peter Hood, kann man alles nachlesen, wir werden auch den Link dazu einstellen, hat auch nochmal 50.000 an die CDU gespendet. Das ist ja nur ein Teil und ich habe jetzt nur die Zahlen von Januar und Februar, logischerweise, weil die nach Jahren aufgeteilt sind. Ich habe mir auch die von 24 angeschaut, da waren auch schon viele Spenden für die FDP aus dem Ausland. Interessant ist natürlich auch, wem unsere Parteien, also die etablierten Parteien in Deutschland dienen, also wer da sich engagiert, gerade bei den Grünen. Aber das waren jetzt so die größten Spenden aus dem Ausland, die als völlig legal und konform angesehen werden.
Was ist aus deiner Sicht davon zu halten? Ist das eine Einflussnahme? Also Stichwort zum Beispiel Bitpanda. Naja, was erhofft man sich möglicherweise davon? Also das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber ja, vermutlich, dass es keine Verschärfung in bestimmten Gesetzesbereichen gibt, ne?
Da wage ich nicht mal zu spekulieren, weil das ja so breit gestreut ist. Ja. Es ist eine sehr umfangreiche Liste. Da kann man schon sehen, bei verschiedenen Themen, beispielsweise Umweltunternehmen spenden an die Grünen, klar, weil die jetzt gerade einen kompletten Wirtschaftszweig für die aufgebaut haben mit Subventionen, mit enormen Subventionen, die würden natürlich gerne, dass das so weitergeht. Arbeitgeber spenden an CDU und FDP, dann die Arbeitnehmer spenden dann wieder an die SPD. Kann man genau reinschauen, wer sich wie verhält. Aber interessant ist ja die Möglichkeit, dass du, auch wenn es jetzt aufgeführt wird, aus dem Ausland hohe Summen spenden kannst und so Einfluss auf die Parteien nehmen kannst.
Theoretisch. Also eine Spende ist ja zunächst erstmal nicht zwingend eine Einflussnahme, aber ja.
Gut, ich weiß natürlich, was du meinst. Beispiel der AfD nimmst, also wenn der Mann dafür 2,3 Millionen jetzt überall Plakate aufhängen lässt, dann ist das ja nicht nur, das ist eine direkte Einflussnahme auf den Wahlkampf, weil er ja direkt den Wähler anspricht und auffordert, die AfD zu wählen und nicht die anderen zu wählen. Da werden auf den so Plakaten ja auch die anderen genannt. Und wir wissen ja immer nicht, wie diese Spenden im Einzelnen aussehen. Das können ja auch Social-Media-Kampagnen sein, die zugeschnitten sind. Das kann Bargeld sein, es können andere Werte sein. Aber was interessant nochmal ist, dass dieses Modell, wie wir es jetzt noch bis zu den Ostwahlkämpfen erlebt haben, nicht mehr auftaucht. Also auch Campact hält sich ja bei dieser Wahl sehr zurück. Ich weiß nicht, ob die sich zu sehr verausgabt haben finanziell oder ob denen das zu heikel ist. Also da laufen ja auch noch Verfahren. Da sind wir auch gespannt, was bei rauskommt. Und wir haben ja damals auch ganz provokant gesagt, die ganze Republik hat Angst vor der Einflussnahme von Russland. Dieses Modell, was die Linken hier machen, ist die perfekte Möglichkeit für ausländische Mächte, das kann auch Russland sein oder ein US-Milliardär, um Einfluss auf die deutschen Parlamente zu nehmen. Und das findet laut aktuellen Daten, die uns jetzt vorliegen aus dem Bundestag, diesmal so nicht statt, mit einer Ausnahme vom BSW. Und das ist eine interessante Entwicklung. Vielleicht hat ja dann das, was wir zu den Ostwahlen gemacht hat, doch was gebracht. Also es ist ja wirklich medial aufgegriffen worden und hat ja auch seinen Weg in den Bundestag gefunden und da ist man sich dann klar geworden, Moment, so kann es nicht funktionieren und da bewegen wir uns auf dünnem Eis.
Naja, du hast ja, und das würde mich nochmal interessieren, auch wenn man das natürlich ungerne zugibt, du hast ja gesagt, dass diese Aktion von Campact durchaus auch erfolgreich war, ne? Also sie werden sich vermutlich nicht zurückgezogen haben aus dieser ganzen Geschichte, weil sie enttäuscht waren von dem Ergebnis, oder was denkst du?
Naja, es war ja auch so, dass wir während der Recherche auch herausgefunden haben, wer da alles reingespendet hat in dieses Konstrukt. Und wir das natürlich auch öffentlich gemacht haben. Und da sind natürlich auch Leute dabei, die lesen ihren Namen nicht so ganz, kleinere Familienstiftungen zum Beispiel, die lesen das nicht so gerne, wenn das dann öffentlich ist. Und vielleicht sind da auch der ein oder andere Spender abgesprungen. Oder man ist jetzt vorsichtiger geworden und wartet jetzt erstmal ab, was die auch die rechtliche Prüfung dieses Konstrukts bringt. und benutzt es jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir haben im Idealfall dieses Konstrukt, was die linken Parteien genutzt haben, dieses Finanzierungskonstrukt für eine Weile ausgeschaltet. Es kann ja sein, dass irgendwann da eine Entscheidung kommt, ja, das ist rechtens, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil das auch Parteien wie die AfD dann massiv nutzen könnten, um noch mehr Geld einzusammeln. Denk mal an die Großspenden, die jetzt kamen. Wie man da hinterhergegangen ist, hat sofort rausgefunden, welche Firma steckt dahinter, welcher Aufsichtsrat und so weiter. Das könnte man alles umgehen, indem man so ein Campact-Modell aufbaut, noch eine Stiftung vorschaltet, die spendet, Verein dazwischen an die Partei. Das ist alles innerhalb von einem Monat erstellt und dann kannst du komplett das Parteiengesetz und die Öffentlichkeit umgehen. Und genau das ist gerade ausgeschaltet.
Ja, im Fall der AfD und Co. könnte es natürlich gut sein, dass die Geheimdienste, also das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber gut, dass natürlich trotzdem Informationen an die Öffentlichkeit gelangen oder sogenannter investigativer Journalismus da Informationen weitergibt. Aber grundsätzlich hast du recht, ja, das wäre natürlich ein System im Grunde genommen der Verschleierung. Und normalerweise müsste man in Zeiten, in denen ja sogar das Transparenzregister da komplett offengelegt wird und so weiter, dürfte sowas nicht erlaubt sein. Klar, interessant ist ja, um mal diesen Punkt nur mal kurz einzuwerfen, ich habe heute gelesen, dass das Vermögen der AfD aktuell wohl bei 38 Millionen ist. Ja. Das heißt, also manche Parteien, so bescheuert das klingt, brauchen auch diese Spenden einfach eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist schon eine witzige Angelegenheit.
Ja, gut. Ich glaube, als Partei, wenn du wirklich was vorhast, ich weiß ja nicht, dieser Bundestagswahlkampf war ja sehr kurz. Ich glaube, mit so einem richtigen Bundestagswahlkampf mit langem Anlauf hätten die Parteien sich, glaube ich, auch noch viel mehr verausgabt. Jetzt muss ja alles viel kleiner sein, viel schneller, mehr online, wenn man weniger draußen ist. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass BSW hat Probleme, weil die sich große Hallen einfach nicht leisten können. Mhm. Wenige Veranstaltungen können sie nur anbieten und so weiter und so fort. Also Geld spielt immer schon eine große Rolle. Bei der AfD ist, glaube ich, eher das Problem, dann die passenden Räumlichkeiten zu finden für einen Winterwahlkampf. Denn selbst dann nützen dir auch deine 38 Millionen nichts, wenn du dann große Hallen nicht bekommst oder jedes Mal einklagen musst.
Ja, wobei das ja du hast grundsätzlich natürlich recht, wobei Geld schon vieles möglich macht und in letzter Zeit, muss man sagen, hat die AfD ja eigentlich das alles doch ganz gut hinbekommen. Ne? Also dieses Problem der Hallenmietung ist ja als Partei zumindest kein so enormes, also meiner Meinung nach. Aber gut, ist eine ganz spannende Sache und darf man ja auch sich selber mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, hör mal zu, also durch unsere Veröffentlichung, die ja dann auch teilweise von Nios und anderen aufgegriffen wurde, was breit diskutiert wurde, ist da was in Gang gekommen. Campact konnte natürlich ihre Aktion da durchaus durchziehen zu den Ostwahlen, war, wie du gesagt hast, mitunter auch durchaus erfolgreich. Sicherlich nicht genau das Ziel, das sie sich erhofft haben, aber im Kleinen zunächst ist mehr erfolgreich. Aber unsere Recherchen haben da durchaus ihren Teil dazu beigetragen, dass dieses Modell zumindest aktuell erstmal auf dem Prüfstand steht, sagen wir es mal so.
Ja. Genau, und das ist ja schon ein kleiner Sieg, dass die linken Parteien und ihre Vorfeldorganisationen, die ja witzigerweise auch Steuergeld kriegen, wen das genau interessiert, soll auch mal in die Recherche reinschauen, wie Campact über ein anderes Konstrukt auch mit Steuergeld versorgt wird, dass die ihre Taktik anpassen mussten. Und das war ja der ganze Grundgedanke auch dieses Podcast und der verschiedenen Recherchen, dass man schaut, wie kann man das Wahlrecht für sich selber nutzen. Wir hatten ja darüber gesprochen, antreten oder nicht antreten, Direktwahlkreise und so weiter. Und wie kann man es auch der Gegenseite schwerer machen? Und ich glaube, da konnten wir unseren kleinen Beitrag zu leisten.
Ja, Michael, apropos kleiner Beitrag. Es ist, glaube ich, durchaus legitim zum Ende dieser Sendung nochmal auf eine Sache hinzuweisen, nämlich, dass wir aktuell bei 1% eine sehr lehrreiche und gute Studie veröffentlicht haben, die es für einen, man muss fast sagen, lächerlichen Selbstkostenpreis von 2 € bei uns im Materialshop gibt, und zwar unter 1%-versand.de, wo ihr neben Büchern, Shirts von Wolf PMS, Kunstdrucken und Infomaterial unter anderem auch einem kostenfreien Wahlbeobachter-Set könnt ihr dort bestellen, jetzt kurz vor der Wahl, ganz wichtig. Und dort gibt es aktuell diese Studie, die da heißt, wer ist Deutscher, eine Frage des Überlebens, wie gesagt 2 €, die richtig gut ist. Also eine richtig gute Studie zum Thema, wer ist eigentlich deutsch und wer nicht und vor allem vor dem Hintergrund des Grundgesetzes aus einer juristischen Perspektive. Also keine Einschätzung von uns, ist der Deutscher, ist der keiner, sondern eine Aufarbeitung der juristischen Grundlagen. 62 Seiten, A5-Format geheftet, gibt es nur bei uns. Ist eine ganz feine Sache. Also wer vielleicht auch die Produktion dieser Podcast-Sendung so indirekt ein bisschen unterstützen will, der kann da zugreifen, gerne auch mehrere kaufen und verteilen. Die darf man und kann man wunderbar auch an Leute verteilen, die vielleicht bisher erst zum ersten Mal beispielsweise AfD wählen. Und da vielleicht, Micha, auch in deine Richtung als derjenige, der ja seit vielen Jahren bei uns auch die Wahlbeobachtung betreut, darf man sagen, ganz, ganz wichtig, als Werbeblock noch am 23. Februar zur Bundestagswahl unbedingt auch als Wahlbeobachter in den Lokalen tätig werden, sich bei uns melden, denn wir haben da auch auf unserem Blog verschiedenste Fälle aufgelistet, wo es um wenige, also wirklich ganz, ganz wenige Stimmen ging, wo beispielsweise ein guter AfD-Mann den Einzug in den Landtag verpasst hat, weil kein Wahlbeobachter im Lokal war. Also geht da gerne auch auf wahlbeobachtung.de, informiert euch dort, da gibt es Tonnen an kostenfreiem Material und das sind unsere zwei Wünsche, dass ihr mal bei uns vorbeischaut und euch diese Studie anschaut und auch mal auf wahlbeobachtung.de vorbeischaut und da natürlich vor der Wahl jetzt übernächsten Sonntag mal die Werbetrommel noch rührt.
Ja, perfekt, genau, mobilisieren, gerade im Hinblick auf diese Direktmandate, die ja immer wichtiger werden und auch in den Großstädten, dass man die komplett blau macht, ist das natürlich eine gute Sache. Hier in Dresden haben wir ja ganz schön gelitten bei der letzten Bundestagswahl, das war das Beispiel, was ich da noch anführen wollte. 35 Stimmen haben gefehlt, damit der AfD-Mann den CDU-Mann schlägt bei 1600 ungültigen Stimmen. Und man hat trotz Klage verweigert, diese auch noch auszuzählen. Das heißt, Wählerstimmen werden am Wahltag gerettet, Mandate werden am Wahltag gerettet, eintragen auf wahlbeobachtung.de und dann kann es losgehen.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch, Michael. Ja, ich denke, das war eine ganz gute Runde jetzt zur grundsätzlichen Aufklärung. Ich werde, wie gesagt, in den nächsten Tagen mit Benedikt Kaiser noch eine Sendung aufzeichnen, wo wir ganz genau auf das Verhältnis von BSW und Linkspartei eingehen. Auch das BSW so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, natürlich für die kommende Bundestagswahl, aber auch für die Zukunft dieser ganzen Konstellation. Und auch die Frage natürlich stellen werden, was hat das Ganze mit der AfD zu tun? Und was ist von der AfD in Kernfragen des BSW zu erwarten? In diesem Sinne, danke fürs Gespräch, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, auf bald.
Lagebesprechung.